Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist jetzt gerade in dieser Anbetungszeit, aber mir ist wirklich Gottes Grösse und Heiligkeit so entgegengekommen. Einerseits in dieser Macht und Stärke, in dieser Kraft, auf der anderen Seite eben auch in dem, was auf Golgatha am Kreuz passiert ist, wo Jesus alles gegeben hat für uns. Ja, wir wollen dem jetzt mit dieser Predigt auch auf der Spur bleiben. Ich möchte euch ganz kurz noch mal mitnehmen in den Rahmen, in dem wir drin unterwegs sind. Am 23. Januar in der letzten Offenbarungspredigt hat euch der Rolf die Übersicht über die drei Gerichtsserien gezeigt. Genau, super, da ist es schon. Über Ziegel haben wir ja ausführlich predigt. Posaunen sind so exemplarisch gekommen, letztes Mal beim Rolf. Und er hat von diesen Parallelen geredet, die wir haben in diesen Gerichten drin. Und dass sie letztlich alle das gleiche Ziel haben, nämlich dass sie Gottes Rufe in unsere Geschichte rein sind, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus. Und es ist völlig egal, wo wir uns auf dem Zeitstrahl befinden. Ob wir nach am ersten Kommen dran sind oder ob wir irgendwo im ersten Jahrtausend gelebt haben als Christ oder Christen dort gelebt haben oder wir heute in unserer Zeit oder Christen nach uns, die am zweiten Kommen noch näher werden sein, als wir es jetzt sind. Es ist immer Gottes Rufen in diese Zeit hinein. Es ist Gnadenzeit. Es ist in diesen Gerichtsrufen von Gott, kommt zu mir, kehret um. Dann ist Umkehr möglich. Und was man da auf dieser Grafik auch ein bisschen sieht, ist zwischen dem 6. und dem 7. Gericht in allen drei Serien hat es immer einen kleinen Abstand. In allen diesen Serien drin gibt es eine Zäsur, gibt es einen Einschub in die Gerichte, immer zwischen dem 6. und 7. Und das Siegelgericht haben wir ja schon angeschaut und auch der Einschub dort zwischen denen, wo es um die Frage gegangen ist, wer kann bestehen? Und wir haben dort gehört, die versiegelt sind. Und das Kapitel 7 redet von dem, was es heisst, versiegelt zu sein und wie das Leben aussieht. Zwischen dem 6. und 7. Schalengericht hat es auch eine Zäsur, die ist nur klein, in der Offenbarung 16. 13 bis 16 sind es nur ein paar Vers. Und die grösste Zäsur, die schauen wir heute an, der grösste Einschub, das ist Offenbarung 10, der erste Teil, Offenbarung 11, geht noch weiter, ist auch Teil von dieser Zäsur, von diesem Einschub. Da werden wir den nächsten Sonntag noch weitermachen. Und auch in diesen Zäsuren drin, in diesen Einschüben, finden wir Parallelen. Wenn es in den Gerichten um das geht, was die ganze Welt betrifft, auch uns als Christen betrifft, dann geht es in diesen Einschüben um konkrete Hinweise, was das für Gemeinde für uns als Christen zu bedeuten hat. Wie können wir bestehen? Diese Frage, die haben wir schon angeschaut. Und um was es heute geht, für uns als Gemeinde, in diesen Gerichtszeiten drin, in unserem Leben, zwischen dem ersten und zweiten Kommen von Jesus, das wollen wir jetzt anschauen miteinander. Wir möchten einsteigen mit einem ersten Teil, den wir lesen wollen, aus Offenbarung 10, und zwar Verse 1 bis 4. Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel vom Himmel herabkommen. Warum ein anderer mächtiger Engel? Das nimmt Bezug auf die Engel, die vorher Posaunen blasen. Also es ist ein anderer Engel. Er war von einer Wolke umgeben und ein Regenbogen leuchtete über seinem Kopf. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. In seiner Hand befand sich eine kleine Schriftrolle, die er aufgerollt hatte. Er stand mit seinem rechten Fuß auf dem Meer und mit seinem linken Fuß auf festem Boden. Stellt euch mal die Dimension von dem Engel vor. Und er gab einen lauten Schrei von sich, wie das Brüllen eines Löwen. Als er geschrien hatte, antworteten die sieben Donner mit ihrer Stimme. Als die sieben Donner geantwortet hatten, wollte ich, also der Johannes, gerade anfangen, es niederzuschreiben. Aber eine Stimme aus dem Himmel rief mir zu: Halte geheim, was die sieben Donner gesagt haben. Schreibe es nicht auf. Mal bis daher. Wer ist der Engel? Ich glaube, das ist die erste zentrale Frage, die wir klären müssen. Schauen wir uns die Bilder, die ihn beschreiben, ein bisschen genauer an. Der Johannes hat nämlich sowohl eine visuelle Wahrnehmung, also er sieht etwas, wie auch eine Audio-Wahrnehmung, er hört auch etwas. Schauen wir uns zuerst einmal an, was er gesehen hat. Ich habe hier die vier Charakteristiken in Bildern versucht darzustellen. Es heisst, er war von einer Wolke umgeben, von einem Regenbogen. Sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. An was erinnert euch die Wolke? Genau. An Auszug von Ägypten. Präsenz von Gottes Gegenwart. Von Gottes Führung. Ausdruck von Gottes Gegenwart, die Wolke. Der Regenbogen. Was? Ja, genau, der Bund. Das Versprechen, das mit dem Bund einhergeht. Genau. Wie? Im Thronsaal Gottes haben wir den Regenbogen gehabt. Genau, wichtiger Hinweis. Genau, wir bringen es mit dem Noah, dem Versprechen von Gott, in Verbindung mit der Treue, auch mit dem Hinweis auf die Gnade von Gott. Die Sonne. Genau, die Sonne als Licht im Gegensatz zu der Dunkelheit. Die Sonne, die Leben schafft, die Leben erst ermöglicht. Es gibt ein altes Kirchenlied, Sonne der Gerechtigkeit, geh auf zu unserer Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr, Licht dieser Welt. Gottes Gegenwart, Gottes Gerechtigkeit symbolisiert in dieser Sonne. Und Fürsäule, Füße. Wir haben es heute auch in den Liedern gesungen. Es ist einerseits wieder die Verbindung zum Volk Gottes, zu den Wolken, oder, die sich in der Nacht in eine Feuersäule verwandelt hat. Aber auch die Heiligkeit von Gott. In diesen Liedern, die wir gesungen haben, ist das so stark zum Ausdruck gekommen. Das verbrennende Feuer von Gottes Heiligkeit. Ich glaube, aufgrund von dem, was die Erscheinung von dem Engel ausmacht, können wir sagen, er repräsentiert Gottes Gegenwart in dieser Schöpfung. Ein Fuß auf der Erde, ein Fuß auf dem Meer. Gottes Präsenz in all dem, was er geschaffen hat. In dieser Zeit drin, in unserer Geschichte drin, ist Gott präsent, ist Gott da. Auch dort, wo Zerstörung passiert, auch dort, wo Not ist, auch dort, wo Gericht passiert, Gott ist gegenwärtig, repräsentiert durch den Engel. Und dann im Vers 2 lesen wir, dass er eine kleine Schriftrolle hatte, auf die möchte ich später dann nochmal eingehen. Und dann heisst es weiter, dass der Engel einen lauten Schrei gemacht hat. Wie das Brüllen von einem Leu und die Antwort sind sieben Donner gewesen. Der Schrei wie das Brüllen von einem Leu. Was kommen euch da für Bilder oder mit was assoziiert ihr das? Der Schrei von dem Leu. Ja, der Moment am Kreuz, wo Jesus auch geschrauen hat. Mir ist sofort auch eine andere Stelle aus der Offenbarung in den Sinn gekommen. Dort, wo wir hingewiesen werden auf den Leu von Juda und nachher ist ein Lamm, das erscheint. Der Lai, der König von Juda. Ich habe nachher dann auch im Nachlesen noch von verschiedenen Kommentaren herausgefunden, dass es verschiedene Ausleger gibt, die in diesem Engel Jesus selber sehen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn wir Engel, wie wir ja auch schon gesehen haben, als ein Bote von Gott nehmen, weil das Wort Engel im griechischen Bote bedeutet, dann kann das durchaus sein, dass der Bote da Jesus selber ist. Und es würde die Präsenz der Gegenwart Gottes noch eindrücklicher machen. Ich glaube, egal wie man es auslegt, ob man sagt, es ist Jesus selber oder es ist der Engel, der die Gegenwart von Gott repräsentiert, um die Gegenwart Gottes geht es auf dieser Welt. Und der Donner, es ist wieder ein siebenfacher Donner. Und eigentlich überall, wo wir bis jetzt das, die Zahl 7 hatten, ist es um die Fülle gegangen, um die Ganzheit, in einem Bezug auch auf Gott. Wir haben es von 7 Briefen, wir haben es von 7 Siegeln, 7 Engel, 7 Posaunen, 7 Schalen, das Lamm mit 7 Augen, die 7 Geister Gottes als Fülle vom Heiligen Geist und jetzt 7 Donner. Die grollen nicht nur die Donner, sondern die beinhalten auch eine Botschaft. Warum wissen wir das? Weil der Johannes gerade aufschreiben will. Er hat etwas gehört. Also neben dem Schrei, neben dem hörbaren Schrei, neben dem Donnergrollen, war irgendetwas, eine Stimme, die er hat können wahrnehmen konnte, die er gerne wollte aufschreiben. Und wir sind in der Arbeitung schon im Psalm 29 mit hineingenommen worden. Da gibt es die Offenbarung keine konkrete Auskunft, aber wenn wir etwas lernen in der Offenbarung, ist es, dass das Alte Testament uns ganz viele Hinweise gibt. Und ich glaube, auch in dem Psalm 29 finden wir einen Hinweis. Wenn wir den nämlich lesen, heisst es, die Stimme des Herrn erschallt über dem Meer. Der Gott der Herrlichkeit lässt den Donner grollen. Es ist vom Gott von der Herrlichkeit redet. Er ist der Herr über die Weiten des Meeres. Oder da heißt es auch, die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Herr der Herrlichkeit donnert. In anderen Übersetzungen. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist voll Majestät. Die Stimme des Herrn spaltet die Zedern, der Herr zersplittert die Zedern des Libanons. Er, seine Stimme, lässt die Berge des Libanons hüpfen wie ein Kalb und den Berg Hermon springen wie einen jungen Stier. Und die Stimme des Herrn sprüht grelle Feuerflammen. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste, der Herr erschüttert die Einöde von Kadesh. Habt ihr mitzählt? 7. Könnte ein Hinweis sein, dass in dem Donnern Gottes Stimme ganz direkt spürbar wird, hörbar wird. Wir haben auch in der Offenbarung 4 schon bereits den Hinweis, dass es vor Gottes Thron Stimme, Blitz und Donner hat. Wäre auch eine zusätzliche Bestätigung von dem. Und auch wenn wir da den Psalm 29 anschauen und sehen, wie Gottes Stimme etwas bewirkt, Gottes Stimme hat da immer einen Widerhall in der Schöpfung, löst etwas aus. Wie beim Johannes auch. Der Johannes wird sofort in Bewegung gesetzt. Und bei mir hat der Abschnitt bis daher so wie 2 Fragen ausgelöst. Weil es heisst ja nachher, dass der Johannes nicht hat dürfen aufschreiben, was er da gehört hat. Es hat für mich wie 2 Fragen ausgelöst. Das eine ist es uns genug zu wissen, Gott ist gegenwärtig in seiner Kraft und in seiner Macht, auch wenn wir sein Reden nicht hören in der konkreten Situation. Oder vielleicht wahrnehmen, wie ein Donnergrollen, aber es nicht identifizieren können, nicht benennen können. Und ich glaube, so Situationen erleben wir immer wieder. Gerade auch in Notzeiten, in Krisenzeiten, dass wir uns einfach nur an dem festheben können, Gott ist da. Gottes Präsenz ist auch in der schwierigen Situation unumstößlich. Und es ist vielleicht wie ein Donnergrollen da, aber wir erleben nicht ein konkretes Reden im Moment drin. Und ich glaube, das ist die Realität. Gott hat offenbart. Und Gott redet immer noch. Aber Gott ist Gott und in seiner Größe ist nicht alles offenbart uns Menschen. Wir müssen Ja sagen zu dem, dass wir all das haben, in Gottes Wort und auch in seinem Geist, wo wir brauchen. Das ist da. Aber Gottes Geheimnis, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit ist viel grösser. Und wir sind Menschen. Und Gott sagt, ja, es gibt einen Teil, den werdet ihr erkennen, wenn es Zeit ist. Den müsst ihr auch gar nicht erkennen, vielleicht. Vielleicht werden wir das gar nicht erfahren. Oder ich vermute es. Aber Gottes Gegenwart ist genug. Das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, setzt uns Gottes Reden, dort, wo wir es hören, setzt uns das in Bewegung. Wann hat Gottes Reden dich das letzte Mal in Bewegung gesetzt? So wie es der Johannes da in Bewegung gesetzt hat. Dann geht es weiter. Dann hob der mächtige Engel, der auf dem Meer und dem Festland stand, das wird übrigens dreimal erwähnt in dem Abschnitt, da ist es jetzt das zweite Mal, seine rechte Hand zum Himmel. Und er schwor einen Eid beim Namen dessen, der in aller Ewigkeit lebt und der den Himmel mit allem, was darin ist, die Erde mit allem, was auf ihr ist und das Meer mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er sagte, Gott wird nicht länger warten. Sondern wenn der siebte Engel seine Posaune erklingen lässt, wird Gottes verborgener Plan erfüllt werden. Gottes verborgener Plan. Das, was wir noch nicht wissen. Das, was vor uns noch das Geheimnis ist. Kann uns eigentlich auch im Blick auf die Offenbarung entspannen, auf all das, was wir nicht wissen. Was wir nicht verstehen, was wir nicht einordnen können. Gott weiß es. Und er kommt als Ziel und sein Plan kommt als Ende. Es wird genauso geschehen, wie er es seinen Dienern, den Propheten, verkündet hat. Da kommt jetzt ein Schwur von dem Engel, beim Namen von dem, der nicht mit Namen genannt wird, sondern nur beschrieben wird, der Schöpfer von allem, von der Erde, vom Meer und alles, was auf und drinnen ist, bei ihm schwört der Engel. Da gibt es Leute, die sagen, ja, dann kann es ja nicht Jesus sein. Weil Gott schwört nicht. Gott schwört schon gar nicht bei sich selber. In Hebräer 6, 13 steht etwas anderes. Dort heißt, denkt an Gottes Zusage, die er Abraham gab. Weil Gott bei keinem Größeren schwören konnte, schwor er bei seinem eigenen Namen. Und sagte, ich werde dich reich segnen und deine Nachkommen sollen zahllos sein. Gott hat bei sich selber geschworen. Könnte also eine weitere Bestätigung sein, dass es tatsächlich Jesus ist. Ein Eid, ein Schwur hat im Judentum wahnsinnige Bedeutung gehabt. Er war heilig und ein Eid hat nicht angetastet werden. Also das, was da der Engel sagt, ist eben nicht nur gesprochen, ist nicht nur gesagt, es ist ein Schwur. Ist absolut verlässlich. Etwas, das nicht angetastet werden darf. Gott wird nicht länger warten. Der Moment vom Gericht wird kommen. Und wenn wir die siebte Posaune anschauen, dort ist alles vorbei. Dort ist bereits Gericht gesprochen worden. Gott wird nicht mehr länger warten. Das bringt die siebte Posaune zum Ausdruck. Sind wir uns bewusst, dass es ein Ende gibt und dass das Ende kommt? Und dann wird die entscheidende Frage sein, das haben wir schon angeschaut, wer ist versiegelt? Wer trägt das Siegel von Gott? Beschäftigt uns die Frage? Vielleicht nicht nur im Blick auf uns selber, sondern im Blick auf alle die, die Gott noch nicht kennen. Weil wer nicht versiegelt ist, wird dann von Gottes Zorn getroffen. Wer das Siegel nicht trägt, wer nicht zu Gottes Volk gehört, der wird ins Gericht kommen. Und es zeigt uns, wie wichtig und wie dringend unser Auftrag ist. Und um das geht es auch in den letzten Versen. In den letzten Versen heisst es, dann sprach die Stimme aus dem Himmel wieder mit mir, geh und nimm die geöffnete Schriftrolle von dem Engel entgegen, der auf dem Meer und dem Festland steht. Da trat ich zu ihm und bat ihn, mir die Schriftrolle zu geben. Und er sagte zu mir, ja, nimm sie und iss sie. Zuerst wird sie in deinem Mund süß wie Honig schmecken, aber nachdem du sie heruntergeschluckt hast, wird sie dir bitter im Magen liegen. Ich nahm die kleine Schriftrolle aus der Hand des Engels und aß sie. Und sie schmeckte süß in meinem Mund, aber in meinem Magen war sie bitter. Dann sagte jemand zu mir, du musst noch weiter prophetisch reden über viele Völker, Nationen, Sprache und Könige. Wofür steht die Schriftrolle? Die hat ja der Engel in der Hand. Wir haben sie ja schon ganz am Anfang von dem Kapitel gesehen. Sie ist klein und offen. Im Gegensatz zu dieser grossen, zweiseitig beschriebenen, versiegelten, geschlossenen Schriftrolle, die wir im Kapitel 5 hatten. Ist also sicher nicht das Gleiche. Ist nicht das gleiche Buch oder die gleiche Schriftrolle. Liegt es da nicht nahe, davon auszugehen, dass das, was offen ist, das, was uns gegeben ist, das ist, wo Jesus, wo Gott uns anvertraut hat, sein Erlösungsplan. Die frohe Botschaft, das Evangelium, die gute Botschaft, wie das griechische Wort übersetzt heisst, Euangelion, gute Botschaft. Und die ist offen, die ist lesbar, die ist da zum Gnawerden. Und der Johannes kommt da ganz einen konkreten Auftrag über, wie übrigens auch der Hesekiel im Alten Testament. Dort entdecken wir ganz viele Parallelen, das könnt ihr selber nachlesen, im Hesekiel 2, das ganze Kapitel bis ins Kapitel 3, Vers 3. Auch er hat müssen Gottes Wort essen, aufnehmen und dann reden. Genauso wie der Johannes da auch. Er musste Gottes Wort nehmen, essen, verdauen und dann darüber reden. Und ich glaube, das ist das, was für uns genauso wichtig ist. Unser Umgang mit Gottes Wort. Nicht einfach nur lesen, nicht einfach nur kennen, sondern es in uns aufnehmen, verdauen, essen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir sehr oft mangelernährt. Weil Gottes Wort will nicht einfach nur Wissen in uns produzieren, sondern es will Teil von unserem Leben werden. Und das wird konkret in unserem Alltagsleben. Ich habe an dem Sonntag, wo ich in Schaffhausen predigt habe, nachher ein Gespräch mit einer Frau, einer Lehrerin, die eine ganz schwierige Situation hat in der Schule. Sie kommt furchtbare Briefe über von Eltern, wo das Kind eigentlich gerne in die Schule kommt und sogar eine Weihnachtskarte geschrieben hat, wo sie Danke gesagt hat für den Unterricht. Und die Eltern machen der Lehrerin das Leben derart schwer. So schwer, dass es vor der Schulbehörde, in der Schulleitung, überall ist das Thema. Und sie hat gesagt, ich habe Angst, in die Schule zu gehen. Ich bereite das Doppelte vor von dem, was ich normalerweise vorbereite. Und ich kann die Nacht nicht mehr schlafen, vor lauter Anspannung von dieser Situation. Und ich habe sie dann gefragt, und was heisst es jetzt, mit dem geistlich umzugehen? Wie kann man in dieser Situation mit Gottes Wort leben? Ich habe sie gefragt, was machst du mit dem? Sie hat gesagt, ja, ich bete. Dann habe ich gefragt, ja, wie? Und dann haben wir miteinander so ein bisschen angespürt und sind draufgekommen, segnet eure Feinde. Das ist ein Auftrag, den wir haben in Gottes Wort. Und das wissen wir alle. Können wir es in diesen Situationen, wo es ins Dreckig geht, wo es ins an die Substanz geht, das auch umsetzen? Oder wir sind auf die Stelle gekommen von Philipper 4, 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen könnte. Glauben wir es, dass in so einer Situation, wo sie zur Nacht nicht mehr schlafen können vor lauter Unruhe oder wo wir vielleicht vor lauter Unruhe nicht mehr schlafen können, es möglich ist, dass Gottes Frieden so präsent wird, weil wir es können abgeben an ihn, loslassen. Und ich glaube, so wird es konkret, wenn wir anfangen, Gottes Wort zu verdauen. Ja, und es ist vielleicht im ersten Moment bitter. Es liegt uns vielleicht auf dem Magen. Wir spüren die Verdauung, oder? Weil das sind nicht einfach so Honigbrötchen, die wir da abschlucken. Aber wir wissen, es ist süß wie Honig, wie es die Wahrheit ist. Und wir brauchen Zeit, in das einzuwachsen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem jungen Mann. Ich kenne ihn schon lange und ich konnte so ein bisschen seinen Weg begleiten über die Jahre hinweg. Und er ist ein Mann, der das wirklich macht, Gottes Wort in seinen Alltag hineinnehmen. Er ist jetzt gerade dran, ins Bauernie zu kommen und so die Bilder aus der Landwirtschaft, wenn er am Baum schneiden ist oder er beschäftigt sich mit Schafzucht, das wird für ihn so konkret und er bringt das in Verbindung mit Gottes Wort. Immer wieder gehen ihm Geheimnisse auf in seinem Alltagsleben von dem, was er weiß, was er gelesen hat. Und dann hat er mir erzählt von seinem Bruder, der in einer ganz schwierigen Situation ist, auch Alkoholiker ist, und er sagt, ich hätte ihm so gern einmal einfach eine Bibel gegeben, aber er ist aus tschechischem Haus, also er ist ein Tscheche ursprünglich, er hat gesagt, die tschechische Übersetzung ist Terrorkatastrophe. Das ist so eine alte Sprache, die verstand ich nicht einmal, die Bibel kenne. Und dann hat er gesagt, und dann hat Gott zu mir geredet und hat gesagt, bist du die Bibel, die er liest? Und er hat gesagt, und das mache ich mit diesen Bildern, die ich habe in meinem Alltag, die mich an Gottes Wort erinnert, wie Gottes Wort in mir lebt. Die Bilder, die brauche ich und übersetze ihm so die Bibel. Er verdaut das Wort. Und vielleicht sind unsere Nächsten, sind wir für unsere Nächsten die einzige Bibel, die sie lesen. Und darum können wir uns Mangelernährung nicht leisten. Für uns selber nicht. Wir brauchen es, um durchzukommen durch schwierige Zeiten. Wir brauchen Gottes Wort, aber auch für andere. In der Gemeinschaft, von der Gemeinde, aber darüber hinaus. Weil wir vielleicht die einzige Bibel sind, die andere lesen. Und wenn du merkst, dass dich Gott herausfordert, einerseits vielleicht durch das, dass du dir Gottes Wort, Reden ganz konkret wünschst und du merkst, du kannst dich im Moment an nichts anderem heben als einfach seiner Gegenwart, dann fordert er dich vielleicht raus, ja zu sagen zu dem, meine Gegenwart ist genug. Aber vielleicht fühlst du dich auch herausgefordert in deinem Umgang mit Gottes Wort und merkst, ich muss in einen neuen Umgang hineinkommen. Ich muss anfangen, Gottes Wort nicht nur lesen, sondern ich muss Gottes Wort anfangen zu studieren. Ich muss es anfangen, hineinnehmen in meinen Alltag. Ich muss es verdauen, ich muss es kauen. Und dann kannst du vielleicht nicht jeden Tag einen neuen Abschnitt lesen. Dann bist du vielleicht über Tage hinweg mit einem gleichen Text unterwegs. Und ich glaube, da geben wir einfach oft auch zu früh auf. Es gibt Zeiten, wo ich sage, Herr, und ich gehe nicht weg von diesen Versen, bis du sie mir nicht aufgetan hast. Neu anfangen zu beten und zu erwarten, dass Gott durch seinen Geist redet, durch sein Wort. Und dass er uns genau dort mit dem versorgt, was wir brauchen für unsere Situation oder vielleicht auch für andere. Wenn es dir so geht, dann nimm dir jetzt nachher im Instrumental, wo der Domi wird spielen, einfach Zeit, in dieser Zeit der Ruhe auch, um mit Gott über das zu reden. Und ich will auch noch beten jetzt. Ja, ich danke dir für das Wort. Vater im Himmel, ich danke dir für die Konkretion, die wir da durch Johannes haben für unser eigenes Leben. Ja, deine Gegenwart ist genug. Das sprechen wir aus und nehmen wir in Anspruch für die Situationen, wo wir drinstehen und vielleicht am Fragen sind nach Wegweisung und nichts hören. Wir heben uns einfach an dir. Und gleichzeitig bist du ein Gott, der redet. Und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass wir dein Wort nicht nur wissen können, sondern es wirklich Teil wird von unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du uns dein Wort neu auftust. Heiliger Geist, ich bitte um dein Reden durchs Wort. Das ist der Schatz, die Grösse, die Herrlichkeit, die da in diesem Wort drin ist, dass es dir neu gross wird. Wir brauchen dein Reden. Wir brauchen dein Reden, Vater. Amen.